Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Mein Name ist Stina.
Und hier auf der anderen Seite sitzt Mickey.
Wir sitzen heute Abend in meinem Elternhaus am Küchentisch. Meine Eltern sitzen drüben und gucken eine Quizshow, vermutlich.
Ja?
Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall haben wir sie aus der Küche geschmissen. Ich hoffe, man hört die Spülmaschine im Hintergrund nicht zu laut.
Dafür gibt es heute keine Vogeluhr.
Und wir haben uns extra hier in der Heimatstadt von Stina getroffen, um mal wieder aufzunehmen, weil ich immer noch viel unterwegs bin. Und ja, wir wollen ein bisschen Update geben, was seit dem letzten Mal passiert ist.
Ja, mach mal.
Kannst du dich noch erinnern, ob ich richtig schlecht drauf war eigentlich?
Wann?
Bei der letzten Folge?
Ich erinnere mich nur, dass ich sehr kicherig war.
War es auch so mitten in der Nacht wie jetzt?
Es war auch spät, ja.
Ja. Also,
danach... 22.26 Uhr übrigens, mitten in der Nacht.
Ist es?
Ja.
Ich dachte, es wäre schon 23.26 Uhr, ist es aber nicht. Okay. Also, bin ich danach nach Slowenien gefahren, aufs IIT? Ja, ne?
Ja.
Okay.
Was ist das IIT?
Ja, also, es gibt... in vielen Städten auf der Welt internationale Intensivtrainings. Die hat Rosenberg noch selber himself angefangen. Und ich war auf einem in Slowenien mit 4 zertifizierten GfK-TrainerInnen und 60 TeilnehmerInnen aus aller Welt. Und da haben wir uns 10 Tage lang tatsächlich, oder 9 Tage geht das, glaube ich, 9 Tage, haben wir uns mit GfK beschäftigt. Und das war total krass. Und was für mich besonders krass war, war die Vision, die wir ja auch hier in diesem Podcast haben, dass wir dazu beitragen, sich in einer GfK-Welt bewegen zu können und GfK einfach sprechen zu können. Das war da einfach so. Man konnte sich mit jedem ziemlich schnell, also auf einem Level unterhalten, das einfach klar war, hier wird GfK gesprochen. Und es gab so einen gewissen Teil von mir, der sich so gesehen gefühlt hat, weil ich mich einfach da nicht erklären musste oder ich auch nicht die ganze Zeit den Eindruck hatte, dass jemand ja auch Begriffe irgendwie anders benutzt. Bedürfnisse ist ja im Moment zum Beispiel in aller Munde, aber oder Gefühle, aber dass dann halt in so einem Umfeld total klar ist, okay, es gibt einen Unterschied zwischen Gefühlen und Pseudo-Gefühlen. Und dann werden halt auch wirklich Gefühle gesagt. Also es werden klare Bitten geäußert und es werden Bedürfnisse benutzt, die auch wirklich Bedürfnisse sind und nicht alles mögliche, Strategien, Wünsche, was weiß ich. Und das war halt einfach total faszinierend, total angenehm.
Cool. Gibt es Zugangsvoraussetzungen, um an sowas teilnehmen zu können?
Nee.
Mm-mm. Muss ich schon erfahren.
Aber die versuchen schon, wenn es mehr BewerberInnen als Plätze gibt, was es in den letzten Jahren oft gab, durch bestimmte Informationen dann die Gruppe ganz gut zusammenzustellen. Also die Gruppe hat nicht so viele AnfängerInnen. Es sind eine ganze Menge GfK-TrainerInnen dabei gewesen.
Die aber als Teilnehmende da waren.
Ja, als das Nutzen. Es gehört ja, ein IIT musst du machen, wenn du zertifizierter GfK-Trainer oder Trainerin werden willst. Genau, das gehört okay. Zum Zertifizierungsprozess. Deswegen haben das manche gemacht und manche haben es aber auch schon das zweite Mal gemacht, weil sie es einfach so cool finden.
Manche machen es auch einfach als Urlaub, oder?
Ja, oder
anstelle von Urlaub.
Als Fortbildung, glaube ich, eher so, genau. Weil es ist wirklich verdammt anstrengend. Also.
Ja, und wer waren die 4 TrainerInnen, die dort auch als TrainerInnen vor Ort waren? Kennt man die?
Ja, also ich kannte auf jeden Fall Frank Gaschler. Der hat ja zusammen mit Gundi Gaschler ein Buch geschrieben über GfK mit Kindern. Und Gundi Gaschler war auch da, seine Frau. Und Frank hatte ich als Trainer selber noch nicht erlebt. Ja, war super cool mit ihm.
Und kommt aus dem Raum München, oder?
Aus dem Süden irgendwo, ja. Und ist relativ berühmt, würde ich sagen, in der GfK-Szene. Dann war ein Dimitri aus Slowenien da, der das Ganze auch so organisiert hat. Der war sozusagen so ein bisschen der Gastgeber. Den kannte ich nicht. Dann gab es einen Trainer, der abgesagt hat und in letzter Sekunde krank geworden ist. Dann gab es eine Anneken aus Norwegen, die ganz viel schon auch Schulen teilweise gegründet hat und Kindergarten-Fortbildungen ganz viel gibt mit GfK-Schwerpunkt. Und dann war Liv Lars schon da, die auch dadurch relativ berühmt ist, weil sie so viele Bücher geschrieben hat, zum Beispiel Wut, Schuld und Scham oder authentisch Seminare leiten.
Und wenn man sie googeln möchte, dann muss man sie mit SS schreiben, oder? L-A-R-S-S-O-N.
Liv Larsson sozusagen, ja, genau. Die ist Schwedin. Und vor der hatte ich ein bisschen Angst, aber bin dann auch direkt den ersten Tag in ihr Seminar gegangen und fand das super spannend, wie sie unterrichtet hat, und habe mir auch jetzt direkt das Buch Authentisch Seminare leiten gekauft und bin da schon gespannt drauf, was sie da sagt.
Und geht es da um GfK-Seminare oder um
grundsätzlich? Es geht einerseits darum, grundsätzlich, wie bin ich eigentlich als Trainerin, Lehrerin und wie kann ich das authentisch machen? Und es geht aber auch darum, wie unterrichte ich eigentlich GfK?
Hast du schon ein bisschen reingeschaut
ins Buch?
Und was meint sie mit Authentizität?
Zum Beispiel, wenn ich vor eine Gruppe trete, sagt sie, ist es total wichtig, ich habe erst die ersten 4 Seiten gelesen, zum Beispiel zu sagen, was los ist. Und was ich aber ganz spannend fand, ist, dass ich dann ganz schön sage, ja, ich bin aufgeregt und so. Und was ich ganz schön fand an ihren Sprachbeispielen war, dass sie immer mehrere Bedürfnisse und Gefühle genannt hat. Also ich bin aufgeregt, zum Beispiel, weil ich mir Qualität wünsche für euch und die gerne hier liefern will. Oder sie hatte das Beispiel, weil mir GfK so wichtig ist und ich gerne möchte, dass ihr sozusagen damit auch gut umgeht, dass ich euch jetzt das, was mir so wichtig ist, was ich jetzt schon so lange mache und damit jetzt für euch als Gruppe trete, dass ihr das wertschätzt. Und dann hat sie aber gleichzeitig gesagt, und gleichzeitig freue ich mich so wahnsinnig darüber, hier zu stehen und das machen zu dürfen. Und ich glaube, den Teil vergesse ich manchmal, wenn ich zum Beispiel vor eine Klasse trete, zu sagen, also ja, authentisch heißt dann für mich, dass ich mich sozusagen nur mit meinen Aufgeregtheits- und Nervositätsgefühlen zeige.
Mit den Schwächen in
Anführungszeichen. Genau, dass das dann, dass ich mich irgendwie da ja auch verletzbar zeige, was ich immer auch total cool finde. Aber diesen Feieranteil, den es eigentlich ja auch hat, boah, ich lerne euch heute kennen und ich bin total froh, eine neue Klasse zu übernehmen oder ich freue mich total, dass ich jetzt endlich Mathe unterrichten darf oder was ist halt, was wirklich lebendig in dir ist, das ist das Entscheidende. Ne? Du sollst dir nicht irgendwas ausdenken, sondern wirklich überlegen, ja, lass es den Raum sein, in dem du vielleicht schon mal unterrichten wolltest oder einen bestimmten Schüler, den du schon kennst.
Ich würde gerne einen Gedanken einbringen, den ich am Wochenende hatte, der zu diesem authentisch vielleicht passt. Und zwar habe ich am Wochenende ein Seminar besucht, wo es unter anderem um das Thema ging, ob man Lust hat, eine Schule zu leiten. Und mein Selbsturteil war, eins meiner Selbsturteile zu dem Thema, dass ich nicht wütend genug bin, um so einen riesigen Haufen zu führen, in welcher Art auch immer. Also ich habe so das Bild, dass es manchmal nötig ist, spontan eine Wut zu entwickeln, so eine Energie, die einem zeigt, wo es lang geht und dass ich das nicht habe. Und dann hatte ich noch den weiteren Gedanken, dass ich, glaube ich, dazu neige, zumindest denke ich das, ich nehme mich ja von außen nicht wahr, meine Gefühle im sozialen Kontakt sehr stark zu regulieren, um meinen Gegenübern immer möglichst harmlos und freundlich und positiv entgegenzutreten.
Um Sicherheit zu erfüllen oder Wohlbefinden oder sowas?
Genau, genau. Und dass ich ja mal damit anfangen könnte, die Gefühle, die jetzt da sind, auch wirklich nach außen zu zeigen. Mhm. Also wenn ich müde bin, müde zu sein. Wenn ich angespannt bin, angespannt zu sein. Und das nicht auch schon immer wegzuregulieren, damit es für mein Gegenüber angenehm ist oder weil ich denke, dass das vielleicht eine Form von Professionalität ist, sondern es zuzulassen und nicht zu denken, dass das für eine andere Person vielleicht einschüchternd, unangenehm, nervig oder sonst was sein könnte, um mich sozusagen so langsam auch dahin zu bringen, vielleicht dann auch mal authentisch wütend zu sein, wenn etwas passiert, was ich nicht richtig finde. Mhm. Wie findest du das?
Ich finde das voll spannend. War das nicht auch so, dass du mit deiner Klasse neulich so ein Beispiel hattest, wo du gesagt hast, ich bin immer noch wütend, dass die Sachen kaputt gemacht wurden. Ich möchte, dass wir dafür eine Lösung finden.
Ja.
Aber
das war schon fast so ein bisschen eine pädagogische Situation, in der ich mir vorgenommen habe.
Also es geht dir wirklich darum, dich mal mit deinen echten Gefühlen zu zeigen, oder?
Ja, genau. Und das gar nicht unbedingt sprachlich, sondern vielleicht in meiner Körperhaltung, in meiner Mimik. Nicht immer zu lächeln, um den anderen so ein Gefühl von Willkommensein zu vermitteln, sondern wenn ich erschöpft bin, auch mal meine Gesichtszüge locker zu lassen.
Ich frage mich so, welche Gefühle willst du mehr zeigen? Also geht es dir darum, dich mehr mit deiner Wut zu verbinden? Oder nicht immer so aufrecht zu sein, obwohl du eigentlich total fertig bist? Oder?
Ja, genau. Ich glaube, es geht mir mehr darum, mir und anderen zuzutrauen, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin und meinen Job trotzdem machen kann.
Ja.
Und trotzdem mit anderen im Kontakt sein kann. Und sich vielleicht Missverständnisse auch dadurch vermeiden lassen. Wenn ich in einem Gespräch meine Irritation, die ich fühle, auch irgendwie direkt sichtbar mache.
Ja. Ich glaube, dass, oder ich vermute, dass das zu einer Vertiefung von Beziehungen führen kann und zu authentischeren Beziehungen.
Aber es ist wahrscheinlich auch so, wie wenn man einen neuen Modestil wagen möchte, dass die Leute halt erstmal darauf reagieren, weil sie es als anders wahrnehmen und irgendwie kommentieren möchten.
Ja, wobei du jetzt natürlich auch voll die coole Gelegenheit bekommst, weil du ja im Sommer die Schule wechselst, dich dann nochmal da vielleicht anders zu zeigen. Dann kannst du jetzt schon mal üben.
Ja.
Und dann ist es vielleicht im Sommer schon mehr so
meins geworden.
Ja. Ja, diesen Gedanken mit der Wut finde ich total spannend. Also ob du wütend genug bist, um eine Führungspersönlichkeit zu sein. Da werde ich auf jeden Fall noch drüber nachdenken. Also was das. Also ich glaube, ich würde es übersetzen mit, bin ich an manchen Stellen hartnäckig genug, energetisch genug und auch kann ich bestimmten Gegenwind eigentlich aushalten, der dann, da würde vielleicht Wut manchmal helfen, ne, sich so mit dem Thema zu verbinden, dass ich dann auch Widerstand aushalten kann.
Ja, genau. Für sowas könnte ich es mir total nützlich vorstellen. Oder auch, um manchmal, wenn es schnell gehen muss, zu einem schnellen Urteil zu kommen, was aber trotzdem irgendwie eine Stärke hat und haltbar ist und nicht sofort wegargumentiert werden kann.
Ja.
IIT. Und du hast berichtet, dass jeder Tag nach einem bestimmten Rhythmus ablief. Ihr habt euch morgens und abends immer mit allen getroffen, richtig? Was ist da passiert? Ich finde Plenumsituationen häufig super anstrengend. Wie war das dort?
Es war auch für einige super anstrengend, aber es galt ja eigentlich das Gebot der zwei Füße, also weil die Regeln der Open Space Konferenzen dort gelten. Das heißt, es gab auch einige, die nicht da waren und ich hatte auch einen ganz spannenden Prozess mit einer Frau, oder die hat diesen Prozess begleitet, die eben immer sagt, ich habe mich mein ganzes Leben an Regeln gehalten, ich war immer in der Schule da und ich will immer lernen und ich merke, diese Community-Meetings bringen mir eigentlich gar nicht so viel. Und wie wäre das? Und die war auch noch sehr schwanger, wenn ich einfach nicht hingehe. Und das war für sie halt so ein scary Ding. Und dann haben wir sie halt sehr ermutigt, auch einfach vielleicht zu gucken, ob sie was verpasst und dann wieder zu gehen. Das ist ihr super schwer gefallen. Und die hat es dann total gefeiert, als sie es einfach mal geschafft hat, da nicht aufzukreuzen. Also morgens ging es los, es ging immer los mit einer Minute Stille, also einer kurzen Meditation. Und dann ging es los mit einem Remembering, da hat jemand ein Gedicht mitgebracht oder ein Lied oder einen Text und den vorgelesen. Und immer wenn so etwas geteilt wurde, dann gab es eine kurze Runde, wer vielleicht 4, 5 Wortmeldungen, was hat das mit euch gemacht? Was habt ihr für Assoziationen? Das fand ich irgendwie nochmal ganz spannend, auch für den Deutschunterricht, dass es nicht immer darum geht, auf eine bestimmte Art und Weise Feedback zu geben, sondern dass es auch einfach mal Resonanz geben kann zu etwas. Gerade wenn ich etwas sehr Persönliches von mir vorstelle, was ja auch in bestimmten Fächern in der Schule manchmal vorkommen kann. Und dann immer qualitativ Feedback zu geben. Was für ein Quatsch. Ich fand die Fragestellung voll schön, einfach zu sagen, hey, was ist eure Resonanz? Mhm. Und dann gab es meistens tatsächlich ganz viel Organisation, manchmal auch Diskussionen, zum Beispiel, ob der Tagesplan geändert werden sollte. Und dann war diese Sequenz, wo die Sessions vorgestellt wurden, was heute stattfindet. Das wurde immer morgens vorgestellt. Und dann wurde abgefragt, wie viele Menschen Interesse an welcher Session haben. Und danach wurden dann die Räume vergeben.
Also wie beim Barcamp.
Genau. Und dann wurden noch Announcements für den Abend gemacht. Und also wo eine freie Session noch war nach dem Abendbrot, wo man dann nochmal sagen konnte, ich werde heute Abend noch das anbieten. Und dann gab es 2 Sessions mit Mittagspause. Und dann gab es ein Homegroup-Treffen, 1 Stunde lang, nacharbeiten, reflektieren, was ist noch übrig geblieben.
In einer kleinen Gruppe, zu der du dich zugehörig gefühlt hast.
Hier wurde festgelegt, die Homegroup, ganz am Anfang. Und mit denen haben wir dann jeden Tag 1 Stunde gearbeitet.
Und habt ihr euch nur durchs Miteinander sein und arbeiten kennengelernt? Oder gab es da auch irgendwie eine Phase, in der es erstmal zu einer Annäherung kam?
Nee, da wurden wir tatsächlich, glaube ich, in kaltes Wasser geschmissen. Also wir wurden einfach, es gab einen Flipchart, wo ich meine Homegroup angucken konnte. Bin ich da hingegangen.
Ich finde sowas ja geil. Es war für manche Leute ist das, glaube ich, schrecklich. Aber ich liebe auch Breakout-Rooms, die zufällig zusammengeführt werden.
Es war dann auch echt krass, weil die ersten 2 Tage dachte ich, oh, sind die anderen Homegroups besser? Und bin ich irgendwie mit Leuten gelandet und was ist und so. Und dann war das aber so schön, auch den Prozess zu sehen. Also gerade das, was ich dann ja über Tage begleiten konnte, traue ich mich eigentlich mal aus einer Session, die für mich nicht wertvoll ist, oder aus einem Community-Meeting, einfach rauszugehen oder gar nicht zu erscheinen. Wie ist das? Und das hätte ich ja nie mitbekommen, wenn ich die nicht jeden Tag gesehen hätte. Und es hat sich echt so viel entwickelt da. Und tatsächlich treffe ich mich jetzt immer noch mit dieser Homegroup online einfach weiter. Wir haben uns schon 3-mal jetzt getroffen.
Cool,
also, total witzig. Schön. Dann gab es noch ein Abendmeeting, wo auch einfach Raum war, Sachen mit der ganzen Gruppe zu teilen. Das heißt dann immer Morning und Celebration. Also was wollt ihr feiern, was wollt ihr betrauern? Da konnte man sich einfach melden und Sachen sagen. Und das war schon auch manchmal anstrengend. Aber es wurde eigentlich vor allem dann anstrengend, wenn Leute sozusagen die Struktur in Frage gestellt haben und mitbestimmen wollten über die Struktur. Weil dann hat es so einen Raum geöffnet. Also das war nur der anstrengende Teil. Die Sachen, die so geteilt wurden, fand ich eigentlich nicht anstrengend. Da hat einfach jemand gesagt, ich möchte die Session heute teilen, da habe ich das und das gelernt. Und dann hat man auch nochmal von den anderen Sessions so was mitbekommen. Und es war eigentlich super angenehm.
Und du wolltest jetzt heute mal erzählen von den Sessions, die du zum Thema Scham besucht hast. Bei Liv Larsson?
Ja. Ich habe mehrere Sessions zum Thema Scham gemacht und ich habe auch schon das Buch von ihr dazu gelesen, bin da aber nicht so richtig reingekommen. Und es ist ja eigentlich nur ein Gefühl, was ich auf jeden Fall relativ häufig habe. In meinem Fall, ich habe Scham häufiger als Wut. Es kommt aber eigentlich aus derselben Ecke, also es kann aus derselben Ecke kommen.
Warte mal, Scham und Schuld ist doch in der GfK irgendwie was Besonderes, unerwünscht in irgendeiner Weise. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Also ich weiß, dass Wut, Schuld und Scham einfach zusammenhängen und dass wir dazu tendieren, von eins von den dreien dann sehr oft zu fühlen. Aber wir haben tatsächlich in diesem Seminar nicht über Wut und Schuld gesprochen, sondern es ging jetzt hauptsächlich um Scham.
Okay, aber bei Schuld, also wir sagen ja auch immer, in der GfK gibt es eigentlich keine Schuld. Damit ist aber nicht das Gefühl Schuld gemeint, denn natürlich fühlen sich manche Leute schuldig. Also das könnte man jetzt nochmal körperlich beschreiben, wie es sich für sie persönlich anfühlt, sich schuldig zu fühlen. Sondern es gibt kein Beschuldigen in der GfK. Ich mache niemanden verantwortlich. Ich sage nicht, weil du XY getan hast, bist du jetzt schuld an dem, was danach passiert ist. Ne? Das ist wichtig zu unterscheiden.
Ja, und ich denke auch, wenn du dich schuldig fühlst, guck mal nach, ob du dich eigentlich gerade schämst und es vielleicht aber nur ein bisschen anders nennst.
Mhm.
Weil ich glaube, das hängt ziemlich nah zusammen.
Mhm.
Also könnte ich jedenfalls für mich sagen. Ne? Also es gibt eben 4 Richtungen, in die ich tendiere, wenn ich mich schäme. Also diese 4 Richtungen, die sie herausgearbeitet hat, Liv Larsson, sind, dass ich, wenn ich mich schäme, eben entweder dazu tendiere, dem anderen die Schuld zu geben, also blame others, oder bei mir einen Fehler suche oder gucke, was ich falsch gemacht habe. Und die zwei anderen sind Rebellion, also rebellieren, dass ich sozusagen die Scham versuche zu überdecken, indem ich sie überspiele, indem ich ganz heftig werde und sage, ich schäme mich überhaupt nicht. Ich tanze jetzt hier mal nackt auf dem Tisch, weil yeah, so. Das ist also die rebellische Reaktion. Alles, um Scham zu vermeiden, also um nicht in diesem Gefühl bleiben zu müssen. Mhm. Und die vierte und letzte ist, dass ich so weggehe aus mir selber, so wegdrifte. So, einige beschreiben das zum Beispiel mit, ich stelle mich quasi neben mich, ich verlasse quasi den Körper.
Ich würde am liebsten im Boden versinken, genau. Und tue das sozusagen.
Genau.
Innerlich. Warte mal. Also, irgendetwas passiert. Und meine emotionale Reaktion ist Scham. Und dieses Gefühl ist so unangenehm, dass ich sozusagen eine Übersprungshandlung beginne, die entweder ist, ich fange an, andere zu beschuldigen, oder ich beschuldige mich selbst. Ich mache halt
erstmal irgendwas, um das aus diesem Gefühl rauszukommen.
Bei dem muss die vier Richtungen nochmal aufmachen. Genau. Ich beschuldige andere, ich beschuldige mich, ich entziehe mich der Situation, sozusagen innere Immigration. Oder ich gehe in die Rebellion, überspiele es, tue so, als fände ich es eigentlich witzig und so weiter. Und Die Funktion dieser Übersprungshandlung ist, dass ich dieses Gefühl Scham nicht aushalten möchte.
Ja, es ist halt ein sehr starkes Gefühl, was ja auch interessanterweise mit einer körperlichen Reaktion tatsächlich oft verbunden ist, nämlich dass ich rot werde. Das haben wir ja bei wenigen anderen Gefühlen.
Also, dass sich nicht nur die Gesichtszüge verändern, sondern dass sich das Hautbild so verändert, das kann ich ja nicht verhindern.
Und es gehört zu den Überlebensstrategien, weil die ForscherInnen davon ausgehen, dass es früher so war, dass es sozusagen unser Rechtssystem ersetzt hat. Es konnte, wenn ich etwas gemacht habe, was der Gruppe nicht gut getan hat, kann es sein, dass ich von der Gruppe ausgeschlossen werde. Und die Gruppe war meine Überlebenssicherung. Und deswegen ist es oft so, wenn ich mich sehr stark schäme, dass es immer noch sich so anfühlt, als geht es um Leben und Tod.
Also eigentlich ist es Angst. Angst, nicht mehr dazugehören
zu dürfen. Es ist eine Form von Angst. Aber es ist halt schon eine spezielle Form von Angst, weil es ist keine Angst, die auslöst, dass ich renne oder dass ich fliehe oder
kämpfe.
Es kann natürlich auch dazu führen, dass ich wütend werde. Sie hat nochmal gesagt, diese zwei Formen, dass ich entweder anderen die Schuld gebe oder mir die Schuld gebe. Wenn ich eigentlich mit meinen Gefühlen von Scham und Schuld und Wut nicht gut klarkomme und immer anderen die Schuld gebe, dann kann es sein, dass ich irgendwann sehr gewalttätig werde. Also sie sagte, die dazu tendieren, anderen die Schuld zu geben, landen im Gefängnis. Die sich selber die Schuld geben, landen in der Psychiatrie. Weil die irgendwann dann so ein schlechtes Selbstwertgefühl bekommen oder ja einfach mit sich selber nicht mehr gut klarkommen, dass sie dann eigentlich eine psychische Störung oder Autoaggression entwickeln.
Und sagt die Flasche schon, jeder hat so eine Tendenz?
Sie leitet in ihren Seminaren viel dazu an, das mal zu untersuchen, welche Tendenz du hast. Und es gibt Menschen, die Tendenzen haben, aber es gibt auch viele Menschen, die alle vier ganz gut kennen. Und je nachdem, in welcher Situation du gerade bist, ob das privat ist, bei der Arbeit, kannst du dir vorstellen, ne? Bei deinen Kindern tendierst du vielleicht ganz schnell dazu, denen die Schuld zu geben und wütend zu werden. Bei der Arbeit vielleicht dir selber. Hm. Bei deinen Eltern, wo du dich immer ohnmächtig gefühlt hast, vielleicht dazu, dieses Abdriften zu machen. So kann das auch sein. Aber kann auch sein, dass du als Mensch einen Typ hast.
Gibt es denn dann auch eine, in Anführungszeichen, gesunde Form, mit Scham umzugehen?
Ja, also was sie sagt ist, bleib mal damit und guck das mal an. Ich mache das zum Beispiel so, seit ich dieses
Buch gelesen habe. Also lerne sozusagen dieses Gefühl in dem Moment zu tragen,
und anzunehmen. Sie sagt, in der Scham stecken, sie zeichnet so einen Kreis und da drin stecken deine Bedürfnisse. Und wenn du dich dann eigentlich, anstatt anderen die Schuld zu geben, anstatt dir selbst die Schuld zu geben, anstatt wegzugehen oder zu übertreiben und die Scham zu überspielen, gegen die Scham zu rebellieren. Wenn du damit bleibst, dann kannst du ganz stark dich mit deinen Bedürfnissen verbinden und dadurch diese Scham dann auflösen und ganz doll rausfinden, was du eigentlich brauchst.
Und wirst wieder handlungsfähig.
Und dafür sorgen, Das ist die Idee. Also innerhalb von diesem Schamgefühl steckt ein Bedürfnis, was du halt oft übersiehst, wenn du zu diesen anderen Strategien neigst.
Mhm. Ja.
Wir können es ja mal einmal kurz durchspielen, um das nochmal zu wiederholen. Gerade vorgestellt, ein Schüli geht zu einer Lehrkraft und sagt, hier an der Stelle, da muss ich eigentlich 6 Punkte statt 5 bekommen. Und stell dir mal vor, er schämt sich, weil er denkt, ich habe einen Fehler vielleicht gemacht. Sagt aber erstmal, ja, wenn du so unordentlich schreibst, dann kann ich auch nichts für, geh wieder weg. Oder er reagiert vielleicht gar nicht und ignoriert den einfach und sagt, ich habe jetzt keine Zeit. Oder sagt, ja, dann kann ich euch ja gleich allen 1 Punkt mehr schenken. Und einfach mal dann zu sehen, ah, ich könnte vielleicht einen Fehler gemacht haben, dafür schäme ich mich, weil ich möchte gerne korrekt sein, würde eigentlich dazu führen, dass die Lehrkraft sagt, komm, wir gucken uns das nochmal ganz genau an und wenn du recht hast, dann gebe ich dir den Punkt.
Ja.
Und ich glaube, das ist eigentlich viel beziehungsförderlicher als das, was ich auch tatsächlich dann manchmal als Tipp bekommen habe, erstmal zu sagen, das, was da steht von meiner Korrektur, das bleibt auch so. Das war so ein Tipp, den ich zum Beispiel, als ich angefangen habe, Lehrerin zu sein, bekommen habe. Und später habe ich gedacht, was für ein Quatsch. Ich nehme die nochmal mit, weil mir ist es total wichtig, dass alle gleich bewertet werden zum Beispiel und dass ich nichts übersehe und dass ich vor allem nicht zu deren Nachteil irgendwas mache. Und dann habe ich halt immer gesagt, wenn ihr einen Fehler entdeckt, und damit ging es mir dann so gut, weil vorher habe ich immer auch geschwitzt, wenn ich die ausgeteilt habe, aber wenn ihr einen Fehler entdeckt, dann nehme ich die nochmal mit, die Klassenarbeit, und gucke mir das nochmal ganz genau an und ihr kriegt sie morgen wieder. Und das hat manchmal ein bisschen zu mehr Arbeit geführt, aber ich habe mich viel wohler damit gefühlt, weil ich dann authentisch diese Klassenarbeit zurückgeben konnte, ohne Angst zu haben, dass ich schon wieder 3 Fehler oder auch mit so einem übersehen habe oder auch mit so einem Bild, ich verliere mein Gesicht, wenn ich einen Fehler bei der Korrektur gemacht habe oder so.
Ja. Sich zu rechtfertigen ist ja eine beliebte Strategie, wenn einem vorgeworfen wird, einen Fehler zu machen oder wenn man es nur vermutet. In welche der Dimensionen passt das jetzt oder Tendenzen?
Kommt drauf an, ob du da den anderen die Schuld gibst oder dir die Schuld gibst oder sagst, oder ich kann gar keine Schuld haben.
Aber auf jeden Fall ist man dann in dem Moment auch nicht verbunden mit
Seinen eigenen Bedürfnissen, dass man vielleicht sagen kann, oh, ich schäme mich gerade, weil mir es wichtig ist, dass wir freundlich zueinander sind. Ich wollte dich eigentlich gar nicht so anmeckern.
Mhm.
Und wie schnell wäre dann das Gespräch verbunden, wenn man so reagieren könnte, anstatt zu sagen, ja, ich habe dich aber nur angemeckert, weil, das ist eher, glaube ich, rechtfertigen ist jemand, der sich selber eigentlich die Schuld gibt in dem Moment und eigentlich alles immer ganz richtig machen will, dazu tendiert, dass er dann sozusagen schnell verhandelt im Kopf, habe ich eigentlich Schuld oder habe ich keine Schuld?
Im Englischen ist die Unterscheidung einfacher, ne? Man fühlt guilt, aber beschuldigen heißt blame.
Mhm.
Gibt es das im Deutschen auch? Nee, ne? Also da gibt es nicht diese Unterscheidung.
Anschuldigen gibt es, ne?
Ja, was ist immer Schuld als Kernwort. Ja, ja, spannend. Aber um mich selbstbewusst hinzustellen und vielleicht sogar tatsächlich zu sagen, ich schäme mich gerade, muss ich eigentlich mich ja schon verabschiedet haben von der Idee, dass es überhaupt Schuldige geben könnte. Denn wenn ich davon überzeugt bin, es gibt hier Schuldige, das bin in dem Fall ich, wird es mir, glaube ich, umso schwerer fallen zu sagen, ich schäme mich gerade, weil es eigentlich eine Übernahme der Rolle des Schuldigen der Schuldigen ist. Ne?
Ja, das ist ja so eine der Grundannahmen von GfK, die mir auch immer total schwer fallen. Also die habe ich noch nicht so tief im System.
Dass es keine Schuldigen gibt?
Ja, und ich denke auch immer noch ganz oft in richtig oder falsch. Und davon verabschiedet sich die GfK, ja. Es gibt ja weder Schuld noch richtig oder falsch, sondern es geht ja immer ums Jetzt und um die Bedürfnisse im Jetzt.
Und anstelle zu sagen, ich habe alles richtig gemacht, könnte man umformulieren, ich habe alles gemacht, was mir in dem Moment zur Verfügung stand. Also ich zum Beispiel kenne genau diese Situation, jemand kommt auf mich zu und sagt, hier hätte ich aber eigentlich noch 1 Punkt mehr bekommen müssen. Und dass ich dann nochmal darüber nachdenke und merke, ja, aber bei dieser repetitiven Arbeit passieren mir manchmal Fehler. Das kann ich kaum vermeiden, beziehungsweise ich bin okay damit, dass mir Fehler passieren, denn ich möchte diesen Prozess des Vokabeltests korrigieren, nicht so stark kontrollieren. Die Energie möchte ich nicht aufwenden. Dann mache ich lieber mal ein, zwei Fehler und korrigiere sie dann hinterher, als dass ich das mit mehr Energie von vornherein mache. So. Ich schäme mich ganz häufig, immer eigentlich, wenn ich zum Zahnarzt gehe. Woran liegt denn das? Ich glaube, mich so privat zu zeigen, ist total heikel für mich. Ich habe Sorge dann, vielleicht meine Zähne nicht gut genug geputzt zu haben, dass jemand etwas sieht, was ich übersehen habe. Ich habe Sorge, dass jemand mich nicht attraktiv findet, sozusagen. Also nicht attraktiv ist das falsche Wort, sondern irgendwie Ekel empfindet, wenn er mich sieht. Ich schäme mich dann auch, wenn ich eine Behandlung hinausgezögert habe, weil ich Angst hatte, dorthin zu gehen. Und das ist eine ganz komische Schamspirale, weil ich schäme mich dann so dolle, dass ich nicht dorthin gehen will. Dadurch verstärkt sich vielleicht ein Problem, was dazu führt, dass ich noch viel weniger gerne hingehen möchte. Und ich habe immer Angst, konfrontiert zu werden mit was denn? Nicht verantwortungsvoll mit mir selber umzugehen oder so? Das passiert da nie. Also ich meine, alles in meinem Mund ist völlig regulär, aber in meiner Perspektive ist es immer möglich, dass eine Katastrophe entsteht, für die ich verantwortlich bin, wenn ich dorthin gehe. Etwas, was ich nicht gesehen habe.
Mhm. Ja, und ich frage mich zum Beispiel auch, wie ist es eigentlich für die Kids, wenn die ohne Hausaufgaben in die Schule kommen oder zu spät kommen und wir dann mit so viel Strafen reagieren, anstatt sozusagen auch diese Kraft der Scham irgendwie auch zu nutzen, das zu verwirklichen, was wir eigentlich alle wollen, also irgendwie gut in den Lernprozess starten. Das fände ich irgendwie total schön. Also ich will die Scham nicht wegmachen, weil sie hat ja auch, also es ist ja richtig, dass sie da ist, weil da steckt ja das Bedürfnis dahinter, zum Beispiel beizutragen oder
dazu zu gehören,
für den eigenen Lernprozess sich verantwortlich zu fühlen oder so. Mhm. Aber trotzdem damit dann gut zu gucken, ja, also wie können wir jetzt das umsetzen? Und ich glaube, da steckt dann eigentlich auch wiederum, das ist ja bei der Wut auch so, eine totale Kraft dahinter, wenn ich dann nämlich an meine Bedürfnisse komme, zu sagen, ah, dann sorge ich jetzt mal dafür. Also.
Ja, diese regulierende Funktion von Scham lässt sich ja auch pädagogisch nutzen. Ich lese gerade ein Buch über neue Autorität in der Schule. Und eine vorgeschlagene Maßnahme ist, wenn zum Beispiel ein Mensch immer mal wieder gewalttätig wird, dann die Öffentlichkeit zu erhöhen. Also zum Beispiel die Klassenraumtür zu öffnen oder andere Leute einzuladen, auch in den Unterricht zu kommen, wenn es im Unterricht stattfindet. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass durch eine größere Öffentlichkeit auch die Scham, das Schamgefühl größer wird, gegeben ist. Und dass man das dann auch nutzen kann. Und wenn man dann noch formuliert gemeinsam, das ist ein Verhalten, was wir alle nicht okay finden, dann setzt da auch dieser eventuell regulierende Mechanismus ein, dass jemand sagt, oh, ah, okay, ich kriege das Feedback von mehr als einer Person, die es schon 100-mal toleriert hat, dass das hier nicht okay ist. Was bedeutet das denn? Und
ich finde es ganz spannend. Über diese Fälle haben wir jetzt gar nicht nachgedacht, weil es ging jetzt ganz viel um Scham bei Erwachsenen, wo es tatsächlich eher, glaube ich, überreguliert und hindert in deiner eigenen, also für deine Bedürfnisse zu sorgen.
Ja, nee, also was, glaube ich, damit auch gemeint ist, ist, dass Scham etwas ganz Schönes hat. Nämlich, es richtet, diese Scham richtet die Aufmerksamkeit wieder auf die Qualität der Beziehung. Mhm. Wenn Scham da ist, dann ist das ein Alarmsignal dafür, dass die Beziehung, in der ich stecke, gefährdet ist. Deswegen ist es auch manchmal gut, wenn ich diese Warnleuchte bei Menschen wieder anmachen kann, sozusagen. Wenn sie vergessen haben, dass die Beziehungen, in denen sie sind, wichtig und pflegenswert sind. Oder wenn sie nicht sehen, welche Bedürfnisse die anderen Personen haben.
Ja, das verstehe ich total. Ja, das ist das, glaube ich.
Das ist damit gemeint, glaube ich. Nicht, dass man sagt, schäm dich hier, Achtung, du musst jetzt lernen, dich hier an der Stelle zu schämen. Wenn du das nicht machst, bist du nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Sondern zu sagen, oh, oha, also das, was ich tue, hat ja eine Auswirkung. Und warte mal, vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, mich um mich selbst zu kümmern.
Ja.
Und als in dieser zerstörerischen Weise.
Ja, und dann bedeutet das aber auch, dass dann doch ein Wunsch da ist zur Zugehörigkeit. Ne? Wenn du dann den Charme wieder empfindest, dann bedeutet das ja auch eigentlich, dass da wieder Zugehörigkeit entstehen könnte.
Ja. Ich habe mich als Kind so oft geschämt für ganz, ganz vieles. Und ich glaube, das ist nie sichtbar geworden. Und ich sehe Scham auch so selten. Bei Kindern, noch bei Erwachsenen.
Also seit ich dieses Gefühl mir nochmal näher angeguckt habe, ist es auch schön, nochmal mich umzugucken und zu denken, ah, könnte da gerade Scham sein? Und dann kann ich nochmal mehr irgendwie Giraffenohren aufhaben und zu denken, ja, okay, wir können vielleicht ja wieder ins Gespräch kommen. Also ich kann wieder diese Schönheit der Bedürfnisse noch in den Menschen mehr sehen, wenn ich dieses Gefühl wahrnehmen kann, dass es da vielleicht was sein könnte, was gerade ja, überspielt wird oder über Schuldzuweisungen geregelt wird oder so.
Mhm.
Und ich werde dann irgendwie so ganz besonnen, wenn ich dann denke, ah, oh, shit, es könnte auch Scham sein.
Mhm. Ich spüre Scham auch oft, wenn ich irgendetwas sage und andere Leute dann andere Perspektiven hinzufügen, die ich nicht beachtet habe oder eine andere Meinung haben oder sonst was, dann denke ich immer ganz schnell, oh nein, das hätte ich doch auch alles sehen müssen und fühle mich ganz, ganz doof dadurch. Oder auch wenn ich eine Idee habe, die mich in dem Moment total lebendig macht und andere Leute konfrontieren mich dann mit ihren Zweifeln oder mit ihren Perspektiven, dann ist da irgendwie Scham. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir gehemmt sind irgendwie, dann auch weiterzumachen und bei dem zu bleiben, was wir eigentlich im Kopf hatten vielleicht. Oder
ja, die Frage ist eigentlich, was tust du nicht, um Scham aus dem Weg zu gehen? Und möchtest du vielleicht auch mal was machen, was eigentlich Scham in dir auslöst? Das ist ja auch mit diesem Shameful Request, also Bitten, die eigentlich Scham in dir auslösen, sie vielleicht doch mal zu stellen und zu gucken, was eigentlich passiert. Und dann eben, ja, wie reagiere ich eigentlich, wenn ich in eine schamvolle Situation gehe? Ich wollte noch eine Technik sagen, die ich benutze. Ich habe auch ganz, ganz, ganz viel mit Scham zu tun. Und tatsächlich mache ich dann so eine Meditationsübung, dass ich erstmal in meinem Kopf laut immer nur das Wort Scham sage, bis es so ein bisschen abgeklungen ist und ich wieder handlungsfähig bin. Also ich sage dann halt immer im Kopf, ah, Scham, hallo Scham, hi, Scham, 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 Scham. Und dann gucke ich, wie ich das machen kann. Wenn ich in eine neue Situation komme, ist das bei mir ganz, ganz doll, dass ich aufgeregt bin, mich vermeintlich falsch hier zu verhalten. Ich möchte immer ein ganz guter Gast sein beim Reisen und möglichst nicht auffallen und alles sofort schnallen, welche Regeln hier gespielt werden. Also ich möchte eigentlich angepasst sein sozusagen. Und da ja da mal mit zu arbeiten, zu gucken, warum und auch mir selber das dann zu verzeihen, entspannter zu sein. Ich glaube, die Leute kriegen das gar nicht so mit. Das ist dann, vielleicht bin ich dann auch einfach ein angenehmer Gast oder so. Aber für mich ist es halt so anstrengend. Weil Scham halt auch einfach anstrengend ist und dann mit allen Sinnen die ganze Zeit dabei zu sein, das alles zu checken, bin ich halt völlig fertig jedes Mal danach. Und da mal so zu gucken, was ist da eigentlich los? Welche Bedürfnisse stecken denn dahinter? Ja, in Kontakt sein oder ja, wieder in die Entspannung auch einfach zu kommen, indem ich mich dann mit den wirklichen Bedürfnissen verbinde und nicht die ganze Zeit nur in dieser Scham hocke. So.
Ja. Das, was du gerade sagst, ist ja vielleicht auch oft Scham, wenn man nicht weiß, was in den Köpfen der anderen los ist. Und dafür sind ja so Verbindungsbitten total gut, dass man sagt, kannst du mir einmal sagen, was du über das denkst, was ich gerade eben in der LehrerInnenkonferenz gesagt habe?
Ja, genau. Einfach mal von einer Person sich eine Vergewisserung holen, wäre eine Strategie. Ja, genau. Ich versuche auch schon lange immer zum Beispiel mich gut zu vergewissern, wann der Punkt ist, wann ich gehen soll, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dass ich das einfach auch anspreche, weil sonst bin ich auch ganz oft meinen Sinn dabei zu gucken, ah, ist es jetzt schon zu lang hier oder
wow, nicht? Was ist das für ein Bedürfnis?
Ich möchte niemandem zur Last fallen. Ist kein Bedürfnis.
Nein.
Das ist eine Grundannahme, die ich habe, mit der ich arbeite. Also ich möchte. Ich glaube, es ist ein ganz großes Bedürfnis, dazu beizutragen. Aber es fällt halt in dieses, ich möchte niemandem zur Last fallen.
Oder Rücksicht oder so, dass du immer bemerkst, wenn andere Leute, dass für andere Leute eine Grenze erreicht ist und die dann schon vorauseilend respektierst.
Ja, genau. Manchmal ein bisschen dolle, aber ich glaube auch, ich komme da schon besser mit zurecht, indem ich eben Verbindungsbitten dann stelle.
Ja. Oh, ich bin richtig müde.
Ja, wollen wir es versuchen abzurunden? Du hattest ja ein Zitat rausgesucht, ne, für heute.
Ja. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, Arnold Schwarzenegger, aber ich glaube, er hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern sein Name erschien auch nur auf dieser Seite. Es war einfach nur so ein Spruch, der irgendwann mal im Internet aufgetaucht ist.
Heute ein Sinnspruch.
Ein Sinnspruch, genau. Aber ich fand den ganz anregend. Und zwar, Zweifel zerstören mehr Ideen als alle Fehler. Der trifft auf mich total zu. Wenn ich eine Idee habe und dann Zweifel höre oder nur vermute, was andere Leute an Zweifeln haben könnten, dann mache ich diese Sachen oft nicht. Weil ich dann schon so viel Scham habe, so viel Sorge davor, was andere sagen würden oder was passiert, wenn es schief geht und so weiter, dass ich es nicht wage. Und eigentlich habe ich die Bitte an mich, mehr von diesen Ideen auch weiter zu treiben und mich nicht so sehr von Scham lenken zu lassen.
Schön, dann bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht.
Gute Nacht für alle, die das hier auch abends gehört haben, und einen schönen Tag für alle, die es am Morgen gehört haben.